know, I just got scared. I've been locked up for so long, and I didn't want to be merged with the cuff. I said it there. Now we all know the truth. That damn, I can hide it, but I'm still sick as hell. It's that paranoia kicking in again. Boy, it kicks me so hard that I can't defend myself. The end. It's the end of this message call again.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, es ist Donnerstag, es ist Astrakulala-Zeit. Wir haben Podcast Nummer 172, es ist der 6.7.2023 und unveroft kommt oft auf der anderen Seite, sitzt mal wieder ein kongenialer Typ, mein Partner Daniel Hödmann.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Willkommen im AfD-Land, 20%. Wupp, wupp, wupp. Wenn gestern Wahl gewesen wäre, hätte die AfD aus dem Stand 20% bekommen und wäre die zweitstärkste Partei in Deutschland. Wenn das kein Grund zum Kotzen ist, lass uns doch mal ganz kurz darüber reden. Was ist da los? Wie erklärst du dir das?
Ich kann es mir... ich weiß es nicht.
Geht hart los, ich weiß.
Aber wenn wir halt so früh anfangen, ist es halt echt wirklich, und du kommst mit so einem Thema, und ich weiß, ich beschäftige mich halt damit, und es kotzt mich ja auch tierisch an. Und alle sprechen darüber, und ich habe eigentlich, dachte ich, wir liegen bei 16%, und in den neuen Bundesländern sind wir bei 20%.
Insgesamt sind es 20%.
Wie ist denn das schon wieder passiert?
Naja, ganz ehrlich, die CDU ist einfach nicht mehr rechts genug. Ich habe gestern zu meinem Papa gesagt, wir hatten früher, also ich war bei meiner Eltern am Wochenende, meine Oma hatte Geburtstag, bla bla, wir haben so ein bisschen rumgegrillt und so, und da haben wir auch das Thema gehabt. Und es ist so, früher, wo ich 15, 16, 17, 18 war, hatten wir ein Feindbild. Das Feindbild hieß CDU, CSU.
Ich dachte NPD.
Nein, so alt bin ich nicht. Ja, gab es auch, aber das war eine Randerscheinung. So, die CDU war unser Feindbild, ganz einfach. So, die waren halt schön rechts angehaucht, die fand man kacke, alles gut so. Und die ganzen Wähler, die jetzt die AfD wählen, sind alle von der CDU, sehr, sehr viele, zumindest nicht alle, von der CDU weggerückt, weil die CDU so kuschelig geworden ist wie die SPD und wie die Grünen. Die haben doch überhaupt kein Profil mehr. Und du musst dir mal reden, das regt mich wirklich auf, du musst dir mal so eine Rede von so einer Alice Weidel anhören. Ich habe mir 25 Minuten Rede Alice Weidel im Bundestag live bei Phoenix oder wie dieser Sender da heißt angeschaut. Die Frau kann nichts anderes, außer alle anderen Parteien dumm machen, also wirklich einfach nur persönlich beleidigen. Dann hat sie so 15 ganz krasse Wörter da drin, die ihre Wähler eigentlich gar nicht kennen. Weißt du, die einfach nur denken, das war aber ein krasses Wort, finde ich gut, kenne ich nicht, aber finde ich geil, wähle ich.
Tangiert.
So. Ja, sowas, genau, also, ne, sowas. Und da ist nichts hinter. Und diese ganzen dummen Dorfdeppen wählen das alle. So, ich will nicht, dass gegendert wird hier. Oh, guck mal, die Transe, die will was von meinen Kindern. Hast du dieses Plakat gesehen mit der Transsexuellen, die das Kind greift?
Ja.
Alter, so, alleine wo haben sie diese Person auch dargestellt haben, die sieht eher aus, als würde sie gerade vom Zauber vom Ost kommen, weißt du? Als wäre sie gerade in den Wirbelwind gekommen und ey, wir sind hier nicht mehr in Kansas, Baby, so, weißt du? Ey, super asozial, also mal ganz ehrlich. So, das ist einfach völlig traurig. Und ich meine, ich bin ja super viel auf TikTok, weil ich ja so schöne viele Fuchs-Videos und Dachs-Videos habe. Und ich habe mir letztens 2 Sekunden zu lange ein AfD-Video angeguckt. Und es ist meine ganze Timeline vollgespült mit AfD-Müll. Und ich gucke mir das halt auch an.
Und das liegt aber auch daran, dass die AfD die erfolgreichste Partei auf TikTok ist.
Ja, ich weiß, weil die können es halt. Die sind ja nicht dumm, so, ne? Aber dann gibt es halt diese ganzen Leute, die Wähler, die eigene Videos machen, weißt du? Und dann darauf reagieren, wenn irgendjemand in ihre Kommis reinschreibt, du bist ein rechter Drecksack, so. Und dann kommentieren die das halt immer. Ich möchte halt nicht, dass meine Kinder bei der Sendung mit der Maus beigebracht bekommen, dass die AfD eine Scheißpartei ist. Das ist keine Scheißpartei, das ist unsere Volkspartei. Und weißt du, nur so, ich denke mir so, Alter, oh bitte, nee, eure Kinder müssen das sehen. Ganz dringend müssen eure Kinder sehen, dass die AfD eine Scheißpartei ist. Weil wenn die solche Eltern hat, werden eure Kinder das nämlich sonst so nicht mitbekommen. So, also die Sendung mit der Maus oder Kike hatte, glaube ich, irgendwie erklärt, warum die anderen Parteien die AfD nicht mag, weißt du? Und da haben sie alle drüber aufgeregt, so, ich zahle schon keine Rundfunkgebühr, da will ich aber auch nicht, dass meinen Kindern sowas beigebracht wird. Und ich so, da, stellt euren Kopf bitte einfach wieder an oder schraubt ihn ab und schmeißt ihn weg. Schrecklich.
Wow, ich habe gerade das Gefühl, als ob du Blut kotzen würdest.
Ja, würde ich. Ich würde unglaublich gerne Blut kotzen. Ich würde unglaublich gerne jeden AfD-Wähler nehmen im Kopf so gegen die Wand hauen, bis der schnallt, dass das kein Parteiprogramm ist, dass die Frau nicht an den Herd gehört und dass die Frau anziehen kann, was sie will und dass es nicht okay ist, wenn Frauen, wenn Männer Frauen schlagen, was die ja auch einigermaßen okay finden, sagen wir es mal so, ne? Diese 33%. Naja, egal. Nee, Alter, das geht halt nicht, Mann. 20% in ganz Deutschland. Und wir haben nicht mehr lange Zeit, wir haben nicht mehr so viel Zeit bis zur nächsten Wahl. Da muss jetzt einiges passieren. Die CDU muss wieder rechts werden. Wir müssen dafür sorgen, dass die CDU wieder rechts wird. So.
Alles klar. Ich kann ja gar nicht darauf antworten. Also, du möchtest im Prinzip, dass sich die CDU wieder klar nach rechts positioniert, mit ihren Galionsfiguren, genau, wie einen Merz, und dann sie die nur so tun, als wenn sie rechts wären,
ja,
aber nach innen hin eigentlich schon versuchen, eher links zu regieren.
Ja, die müssen wieder rechts werden. Die müssen wieder zum rechten Rand wandern, damit das alles wieder funktioniert. Das geht sonst nicht. Sonst kriegen wir immer mehr AfD-Wähler. Das funktioniert. Mit der CDU sind wir jahrelang klargekommen. Jetzt mal ehrlich, man, ich bin irgendwie 41 und ich kenne nicht, ich habe nie was anderes gekannt früher als CDU. Ganz ehrlich, so, die waren immer an der Macht. Das war einfach so. Die SPD und die Grünen hatten nie irgendwie eine Chance oder die Linke. Aber damit sind wir irgendwie klargekommen. Weißt du? Damit sind wir irgendwie klargekommen. Aber wenn jetzt die AfD was zu sagen hat, ich meine, selbst wenn die was zu sagen haben, was wollen die denn machen? Also mal ganz ehrlich, die können ja gar nichts machen, weil die einfach keinen Plan haben, was die machen wollen. So. Aber es ist ja trotzdem gefährlich, wenn die an der Macht kommen. Darum, CDU muss wieder rechts werden. So, da sollten wir Plakate für drucken. Sollten wir hier mal hier OH-Musik fragen, könnt ihr mal ein paar Plakate plakatieren für uns, die CDU muss wieder rechts werden. Machen wir ein schönes Plakat mit Helmut Kohl vorne drauf.
Daniel Hüttmann, dafür stehe ich mit meinem
Namen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich bringe die CDU wieder an den rechten Rand. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Helmut Kohl, Angela Merkel, Daniel Hüttmann. Ey, vielleicht kommen wir auf jeden Fall auf dieses politische Thema zurück, weil ich habe da keinen Plan. Ich habe, wie heißt dieser kleine Ort Sonneberg, ne?
Ja.
Sonneberg, ich habe so eine kleine Dokumentation gesehen über die Leute, die in Sonneberg leben und auch die AfD gewählt haben. Und das sind ja auch, es hört sich so blöd an, Menschen, die in sich, in diesem Konstrukt Sonneberg ja auch verloren sind. Mhm. Also Jungs, die nichts anderes haben als ihren Verbrenner und ihr Moped und durch die Gegend fahren und das ihr größtes Ding ist und sie vielleicht auch noch nicht mal den Weitblick haben, drüber nachzudenken, warum es vielleicht nicht mehr so geil ist, auf fossile Brennstoffe zu setzen. Vielleicht. Es ist ja.
Aber das werden die bald merken.
Ja.
Dass das halt nicht mehr so cool
ist. Da gibt's ja noch, ne, zum Abschluss, diesen geilen Opa, der auch viral gegangen ist. Mhm. Hast du den gesehen?
Ja,
der
den Typen
gesehen. Der den leicht rechts angehauchten Dude halt angelabert hat, der gesagt hat, ja, und wenn die Isar nach oben geht und du im Wasser sitzt, ne, dann bist du der Erste, der sich beschwert. So, ja. das ist schwierig.
Ist schwierig.
Ich hingegen habe meinen Samstag damit verbracht, den Klimawandel zu genießen, auf dem Spielbodenplatz mich hinzusetzen und einen Espresso Martini zu trinken. Und dann hat sich unser Gast, der heute hier ist.
Wir haben nämlich einen Gast.
Wir haben nämlich heute einen Gast. Ich habe
schon zweimal schmunzeln gehört.
Der hat sich neben mich hingesetzt und mit mir angefangen zu sprechen und ich habe erstmal im Moment gesagt, ach, was will der denn jetzt?
Ist heute überhaupt gar keinen Bock
auf. ich will doch jetzt einfach nur ganz gewöhnlich einen Espresso Martini trinken. Und dann haben wir während des Gesprächs geklärt, dass wir trotzdem irgendwie Berührungspunkte miteinander haben, auch von Menschen, die wir kennen oder auch halt gerade, wenn es um die Kulturebene geht, gerade ums Business, dass da schon ein paar Leute sind, mit denen wir übereinkommen. Und dann hat er eine Geschichte erzählt, wo ich gedacht habe, Alter, das finde ich so interessant, komm doch mal bitte in diesen Podcast. Also hat sich das wieder geklärt, ich gehe raus, trinke Alkohol.
Und am nächsten Menschen und am nächsten Tag sitzt er bei uns im Podcast, wie schon so oft.
Am nächsten Tag sitzt er wieder im Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich Fabian Köhler, mit Spitznamen schön, auch genannt ja. Carlo Köhler.
Genau.
Carlo so mit K.
Carlo mit K, aufgrund der Alliteration natürlich, weil ich ja Köhler mit Nachnamen heiße. Und ja, den Namen habe ich jetzt mittlerweile auch schon ziemlich lange. Das war eben lange Zeit mein Künstlername, da ich eben quasi Kamerakünstler war, nämlich als Kameramann und eben auch Kunst gemacht damit und so. Und ja.
Du bist gelernter Kameramann?
Ja, so halbwegs. Also ich habe mal studiert und zwar habe ich Diplom-Ingenieur der Medientechnik studiert, bin es auch geworden und habe das eben zu so einem halben Kunsthochschulstudium umgewandelt und einfach in Richtung Kamera komplett studiert.
Ja. Ach, schade, ich dachte, du wärst Kamerakind gewesen damals bei Michael Schanze, bei 1, 2 oder 3. Und wer es erst dann gesagt hat, so als 8-Jähriger, geil, das will ich später mal werden. Das würde ich mal geil sehen, ob irgendjemand von diesen Kamerakindern damals jemals irgendwas mit Kamera gemacht hat. Das würde mich mal interessieren. Nur ganz kurz.
Nicht. Jetzt bei Nolan.
Und wo kommst du? Ich habe tatsächlich eben auch viel Kamera schon gemacht in meiner Jugend, weil ich Skateboard gefahren bin. Und da hatten wir so eine kleine Kamera damals auch mit wie hießen die nochmal, Hi8TV, Mini-DV-Dingern da und so. Und damit haben wir eben schon Skateboard-Videos aufgedreht, so mit 16, 17 schon. Und haben das eben ganz primitiv, das war damals der Horror, mit einem Videorekorder geschnitten. Also sowas, ich weiß gar nicht, wie wir das damals überhaupt hingekriegt haben, aber es ging auf jeden Fall, ja.
Also die besten Tricks, Ollie, 180.
Ja, also
dann kurz in der Ramp gewesen.
Es war schon so, später ging das dann ein bisschen besser los. Also in der Zeit, als wir diese Skateboard-Videos gedreht haben, wirklich. Aber später haben wir auch andere Videos noch gedreht. Und da konnte ich dann tatsächlich auch mal einen gecatchten 360-Flip 4 Stufen runter. Da habe ich auch schon gestanden, so, ja. Da bin ich auch immer noch ein bisschen stolz drauf, weil viel höher hinaus ging es dann tatsächlich auch nicht mehr.
Bist du Hamburger?
Ich bin Lübecker. Ich komme aus Lübeck ursprünglich. Und bin eben 2001 nach Berlin gezogen, erst mal von Lübeck aus. Hab dann irgendwie ein paar Tage später den 11. September damals live im Fernsehen gesehen mit meinen anderen Kumpels aus Lübeck, die auch alle nach Berlin gezogen sind. Und hab dann erstmal ein Interessenstudium begonnen. Hab dann eben erstmal auf Bachelor oder beziehungsweise, wie hieß das nochmal, weiß ich gar nicht mehr genau, dieses wie das eben so hieß, wo man mehrere Fächer zusammen studieren kann. Und da habe ich dann Politikwissenschaften, Psychologie und Medienwissenschaften zusammen studiert als Dreifachstudium und habe das aber nach 2 Semestern auch gemerkt, so irgendwie bringt dir das, glaube ich, nichts, weil du da wirklich deine Interessen im Grundstudium auch nicht umsetzen kannst, weil es viel zu schwierig war für mich. Und dann hat eben mein Kumpel, mit dem ich lange aufgewachsen und Bands gespielt habe und so, dann in Hamburg mir erzählt, was er hier angefangen hat zu studieren. Und dann habe ich schnell umgesattelt, bin nach Hamburg gezogen und habe dann Medientechnik studiert hier. Diplom-Ingenieur Medientechnik bin ich geworden dann, ja.
Und dann bist du einfach so als Kameramann in das Business hineingerutscht?
Ja, ich habe dann eben immer mehr Kamera gemacht. Mich hat es auch am meisten interessiert beim Studium und habe dann eben auch Dramaturgie und Kurzfilmkram. Es war auch medienwissenschaftlich gar nicht mal so blöd, das Studium. Konnte man ziemlich breit gefächert sich hinschieben, wo man Interessen hatte. Es war sonst auch ein knallhartes Studium. Abbrecherquote 60% plus so ungefähr. Das war echt krass. Und hat auch lange gedauert. Ich habe 12 Semester studiert so. Und habe dann auch viel mit der HFBK und mit Kunsthochschulen mal zusammen Kurzfilme gedreht und solche Sachen alles zusammen gemacht und habe dann als Kameramann für unterschiedliche Events gearbeitet. So, also zu Anfang hauptsächlich Bands, die ich live mit aufgenommen habe, weil ich einen Kumpel hatte, der mit dem ich auch damals nach Berlin gezogen war. Der ist nämlich auch nicht in Berlin geblieben, der ist nach Köln dann weitergezogen und hat so eine Medienagentur dann aufgemacht, GmbH mittlerweile auch. Und der hat mich dann immer als Kameramann gebucht, schon nach 3, 4, 5 Jahren Studium, so fing ich damit dann richtig an. Ich habe ja immerhin 6 Jahre studiert, also schon relativ früh habe ich dann auch mit Kamera da angefangen und es war schön, ja, hat Spaß gemacht und ich konnte es.
Du konntest es. Du hast mir gesagt, wir sind auf das Thema Lila Wolken, dann
genau.
Auch noch auf die andere Firma, die du gehabt hast, gekommen. Und zwar warst du einer der ersten, die mit Drohnen gearbeitet haben.
Genau, ich habe eben damals, ich habe dann als Kameramann gearbeitet, habe dann eben Regenfreiproduktion GmbH gegründet und parallel mit Drohnen eben angefangen zu arbeiten, auch mit relativ großen, die damals eben so, wenn man sie gekauft hätte, noch 20.000, 30.000 Euro gekostet hätten. Wir haben sie aber selbst gebaut, was dann trotzdem auch so 2.000 bis 4.000 Euro am Material kostete. Aber ich hatte eben einen guten Kumpel, der eben sowas konnte und der war dann bei uns mit in der Firma mit drin. Wir waren eine ganz kleine GmbH, wir waren 4 Leute so. Und haben dann eben mit den Drohnen als eine der ersten Firmen in Deutschland tatsächlich gute Bilder mit Drohnen gemacht. Also die schick aussahen, nur fette Kameras drunter hängen und nicht so eine kleinen Mini-GoPros oder so nur. Und ja, das war schon eine tolle Sache. Und da haben wir dann eben eins der Musikvideos, was wir gedreht haben, wo ich dann eben alle Luftaufnahmen gemacht habe, war dann Lila Wolken von Materia Miss Platinum und Co. Mhm. Und das ging dann auch ziemlich durch die Decke und ziemlich steil. Und dann haben wir eben auch ganz viele andere Sachen noch gedreht, was alles mit Drohnen eben möglich war zu der Zeit, ja.
Das ist auch jetzt so in meinem Kopf auch noch so, wenn es gerade um Drohnen geht, somit das erste Video, wo ich gedacht habe, wow, was passiert denn da gerade? Wie haben sie denn diesen geilen Shot halt gemacht? also irgendwann war es ja so, dass irgendwie alle Leute Drohnen verwendet haben, dann war es ja auch nicht mehr etwas Besonderes. So. Ja. Und jetzt kannst du dir ja diese kleinen Mini-Drohnen ja gefühlt bei in jedem Lidl so für
100... Jedes Festival hat mittlerweile eine Drohne und lässt das so fliegen. So.
Aber damals die hattet ihr noch gar keine... Hattet ihr irgendwelche Statuten oder irgendwelche Regeln, an die ihr euch halten musstet? Oder gab es für diese Drohnenflüge überhaupt noch gar nichts? Ja,
man musste von Anfang an auf jeden Fall Aufstiegsgenehmigungen besorgen beim Luftfahrtamt. Mhm. Das ging ohne nicht, also sonst wärst du nicht versichert gewesen. Und dann wäre, also wenn, man durfte auch nicht bestimmte Höhen in Großstädten sowieso nicht, aber sonst auch bestimmte Höhen nicht überschreiten wegen Flugzeugen und sowas auch. Und, aber eben überhaupt... Ja, auch wenn du fliegst, ja eigentlich immer dann irgendwie auch mal über Leuten und so, du musst es Aufstiegsgenehmigungen haben und musst es überall absperren oder eben zumindest ankündigen und dann mussten die Leute, die drunter herlaufen, auch was unterschreiben und so, aber Aufstiegsgenehmigungen waren schon mindestens der Standard.
So. Ja, weil du teilweise ja auch, die Kameras waren ja noch riesengroß damals, wenn ich jetzt bedenke, wie klein die Kameras sind.
Es gab damals auch schon GoPros tatsächlich, ja. Aber die haben eben lange nicht so gute Bilder gemacht wie heute zum einen und zum anderen ist es eben einfach schon geiler, wenn du eine 5D, also so eine große Canon 5D mit einer fetten Optik drunter hängst. Für die damalige Zeit war das eben schon so eine schöne Bilder, die du damit erzeugen konntest. Und es gab auch Größe, wir sind auch mal mit einer Red geflogen, was Kameraleuten auch versagen würde.
Ja.
Aber das musste dann auch nicht immer sein.
Ja, so eine Red wiegt ja auch mal.
Ja, die wiegt schon was, aber es ging mit den wir hatten auch eine ganz große Drohne, die noch viel größer war, da konnte man eine Red sogar mit einer fetten Optik drunter machen. So. Also das war auch möglich damit.
Da geht's jetzt zum Thema, ne, ja, was hat der junge Mann alles so gemacht, ne? Und dann geht's alles fliegt nach oben. Das ist eine beschissene Überleitung. Aber dann kamst du zu einem Punkt, wo ich gedacht habe, ja, geil, komm, lass uns ein bisschen weiter quatschen. Du gehörst ja irgendwie, ne, finde ich interessant. Und dann hast du erzählt, das ist, glaube ich, 2014.
Genau, am 8.7.2014 war der Tag, der mein Leben von Grund auf verändert hat, ja.
Was ist da passiert?
Naja, da ist eben was mega Bescheuertes passiert. Es ist nämlich einfach passiert, dass bei mir, ich hatte damals in einer Altbauwohnung, dritter Stock, 4 Meter hohe Decken, so eine Art von Altbauwohnung war das, auch mit sehr hohen Fenstern und so, mit so Lukenfenstern, die nach außen nur aufgingen, wo die oberen beiden Luken nur nach außen aufgingen.
Mhm.
Und da hatte gegen die obere rechte Lukenfenstergeschichte hatte ein Vogel gegen gemacht, was ich mir mehrere Tage lang angeschaut habe. Und ich hatte diese Fenster, muss man wohl sagen, noch nie geputzt. Aber da dachte ich, das muss jetzt mal weg, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Und dann habe ich mir ein Küchentuch, also so ein Frottee-Tuch oder irgendwie sowas geschnappt, mit einem Spüli drauf gemacht und bin dann einfach schnell, relativ ungeplant, spontan da hochgeklettert, musste dann auf den Fenstersims treten, also aus dem Fenster raus und habe dann eben oben hoch angefasst und diesen Vogelschiss dann versucht wegzuputzen. So. Und dann kann ich mich eben nicht mehr dran erinnern, weil man nach sowas, was ich gleich erzählen würde, dann auch vieles vergisst. Und dann habe ich wohl irgendwie ins Leere gegriffen, schätze ich mal, oder so, und bin dann eben tatsächlich aus dem Fenster gefallen, aus dem dritten Stock, was, ich habe es später nachgemessen, 12,5 Meter bis auf Kreuzberger Beton, das war nämlich in Berlin, da habe ich schon in Berlin gewohnt, passiert ist. Naja, und bin dann eben mit einem kompletten Salto, was sich dann später rausgestellt hat, wie das, also was nur so hätte sein können, ich habe einen kompletten Salto gemacht und bin mit dem rechten, gestreckten Bein aus 12,5 Meter gelandet, was sich dann schön wie eine Knautschzone ineinander geschoben hat. Meine Hüfte brach dann auch noch, dann schlug ich vorne über, dann brachen mir 4 Rückenwirbel, wovon der eine sogar trümmerte. Dann habe ich dann mit meinem, das hat mir auch nochmal das Leben gerettet, habe ich meinen Arm anscheinend schlauerweise vor meinen Kopf gehalten, der dann nämlich den Arm durchschlug und einen Schädelbasisbruch inklusive Jochbeinbruch und solchen Sachen auch noch irgendwie alles mit schädigte und bin dann eben da unten tief blutend liegen geblieben. Ja, und dann wurde ich zum Glück, und das wäre sonst auch der Tod gewesen, weil es aber Kreuzberg war, war da viel los auf den Straßen, wurde ich innerhalb von unter einer Minute gefunden. Ein anderer hat dann parallel, während der eine mich sofort irgendwie so manches Blut abdrückte, so schon, hat dann sofort einen Krankenwagen gerufen. Der Krankenwagen, und deswegen sollte ich anscheinend wohl überleben, war um die Ecke rum, gerade mit seinem Einsatz fertig und gerade fahrbereit, fuhr dahin und war in 5 bis 8 Minuten, ich weiß nicht genau, aber ungefähr schon am nennen wir es mal, Schadensort, so, und hat mich dann da schon das erste Mal wiederbeleben können, erfolgreich. Und dann bin ich eben in den Krankenwagen gelegt worden, wurde auch wohl nochmal da oder im Krankenhaus auf jeden Fall relativ zeitig nochmal das zweite Mal wieder belebt. Dann innerhalb der ersten anderthalb bis zwei Wochen wurde ich eben 25 Mal lebensrettend operiert. Und da wurde ich auch noch drei weitere Male wiederbelebt. Das eine Mal, das war glaube ich das vorletzte Mal, ich weiß nicht ganz genau, hätte ich nachgucken können, aber ich habe es dann wieder vergessen. Das eine Mal, das habe ich nur so von den Ärzten erfahren, war ich dann sogar 11 Minuten am Stück quasi tot. Also wurde 11 Minuten lang wiederbelebt, was kein Herz durchhält. Erst recht fünfmal. Man denkt so, fünfmal wiederbelebt, boah, ist schon ordentlich. Aber es ist so mit das Maximum an Wiederbelebungsmöglichkeiten, weil eigentlich kaum ein Herz längere, häufigere Wiederbelebungsprozeduren durchhalten kann. So.
Das heißt, du warst 11 Minuten klinisch tot.
Genau. Ich war immer an Geräte auch schon angeschlossen währenddessen, deswegen habe ich es auch überhaupt nur so lange ausgehalten. Und die anderen, also man wird dann eben wiederbelebt dabei so und man ist dann an die Geräte angeschlossen. Deswegen, ich habe keinen Hirnschaden durch Sauerstoffmangel kann man sehr guten Hirnschaden sich abholen. Habe ich nicht gehabt, zum Glück, weil ich eben so gut versorgt wurde. Ich hatte die besten Ärzte anscheinend und es sollte eben auch nicht sein. So, ja, so war das.
Okay, heißt das, dass du die komplette Zeit im künstlichen Koma lagst?
Ich war insgesamt 2,5 Monate im künstlichen Koma. Alter. Und weil ich eben auch 37 Knochenbrüche mir durch diesen Sturz zugezogen hatte. Dann nebenbei ist noch meine Lunge gerissen, meine Milz, meine Leber gerissen. Das war alles wirklich der absolute Horror. Also ich habe das linke Augenlicht verloren, ich bin auf dem linken Auge blind geworden, das als Kameramann, das ist ja auch scheiße. Als ich nach 2,5 Monaten aufgewacht
bin. Das wollte ich nämlich gerade fragen, was ist denn passiert, wo du noch aufgewacht bist?
Da war ich ja auch völlig zugeschnürt, noch hatte ich auch einen Jochbeinbruch und so, hatte auch das rechte sehende Auge, war auch zum Teil verbunden. Also ich bin quasi nah an der Querschnittslähmung vorbeigeschrammt, also obwohl ein Wirbel wirklich getrümmert war. War das ultra krass knapp so. Also die dachten zu Anfang, der ist ziemlich sicher querschnittsgelähmt, war ich dann aber nicht. Und dann war das eben so, dass ich, wie kann man das jetzt kurz zusammenfassen? Also auf jeden Fall war es eben derart krass, dass ich eben, zu Anfang hatte ich auf dem rechten Auge, wenn ich keinen Verband davor gehabt hätte, hätte ich da noch 15% gehabt auf meinem sehenden Auge. Mhm. Auf dem linken Auge bin ich, wie gesagt, blind, weil alles unter 5% gilt als blind. Ja. Ich habe da noch 4% auf dem schlechteren Auge, aber dabei ist auch geblieben, ist auch nicht mehr besser geworden. Auf dem rechten Auge habe ich eben diese 15% gehabt und war noch verbunden und dachte zu Anfang, ich wäre vielleicht querschnittsgelähmt. Ich konnte mich sowieso überhaupt nicht bewegen. Ich war also eingespannt mit Metall überall, mit Carbon verbaut und so, also ganz viele Implantate gehabt und so und lag dann da und dachte so, was ist denn, und ich konnte mich nichts erinnern, gar nichts, ich konnte mich an das letzte Jahr 2014 nicht erinnern, ich dachte, wir hätten Sommer 2013, was? Also und ist dann zum Glück innerhalb von 1 bis 2 Wochen weggegangen, dann konnte ich mich wieder so an alles Grobe aus dem Jahr 2014 noch erinnern, an den Unfall bis jetzt nicht. Also das ist aber ganz relativ normal, wenn man aus so einer Höhe auf den Kopf fällt, schweres Schädelhirntrauma und so, da vergisst man dann eben die letzten Minuten, manchmal auch eine Stunde oder so. Das ist ganz unterschiedlich, aber da meint irgendein Arzt, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber weil diese Napsen, da sehr ganz frisch sich gebildet haben, die Erinnerung ja auch manifestieren und die durch diesen ganz krassen Schädelbasisschock quasi alle wieder reißen und dann einfach nicht mehr da sind, so, ne? Ja, und so war das eben damals. Und dann bin ich da zum Glück hatte ich meine Eltern, die sind dann gleich, also obwohl ich ja aus Lübeck komme und dann in Berlin das passiert ist, weil ich da vorher in Hamburg zwar zu Ende studiert hatte, aber dann schnell nach Berlin weiter wollte mal wieder. Und dann nach 4 Jahren Berlin passierte das dann tatsächlich da. Und meine Eltern waren aber innerhalb von wenigen Tagen da völlig traumatisiert, natürlich von ihrem Sohn, der da lag wie eine Leiche. Und die sich dann 5-mal anhören mussten, ja, Sohn ist gerade, wird gerade wiederbelebt, ist vielleicht jetzt wirklich das letzte Mal, so. Und naja, dann sollte mein rechtes Bein, mit dem ich ja gelandet war, sollte eigentlich abgenommen werden, weil das auch schwerst entzündet war. Und da hatten die schon Abnahmetermin, einen festen Operationstermin gelegt. Mein Vater war dann zum Glück da morgens und dann meinten die so, ah, sie müssen sowieso noch unterschreiben, da war mein Vormund dann geworden, wir müssen das Bein ihres Sohnes abnehmen. Und er so, ist das nicht mehr zu retten, hat er dann gefragt, geht das gar nicht? Sie so, na doch, wir können das auch noch irgendwie ein paar Mal operieren, und aber das ist sehr gefährlich, weil das eben schon so hart mit dem MRSA-Keim verseucht ist und bla bla, und sehr gefährlich, hat mein Vater zum Glück das Risiko ist er dann mit, also ich hätte es genauso auch gewünscht, mhm. Aber er hat es eben einfach gemacht zum Glück. Er hat dann gesagt, so, nee, dann retten sie das Bein. So. Und die haben das dann eben echt noch so 10, 20 Mal operieren müssen, haben es dann wirklich gerettet. So. Das war auch der oberkrasse Scheiß für mich, weil das wirklich die ersten 2, 3 Jahre so ein Scheiß mit dem Bein war. Also auch mit diesem MRSA-Keim und Hardcore-Antibiotika musste ich fast 1,5 Jahre nehmen.
MRSA-Keim ist dieser Krankenhauskeim, ne? Krankenhauskeim,
genau.
Und wie viele Operationen hast du noch gehabt, nachdem du wieder wach warst?
Also genau, ja, da hatte ich bestimmt noch so 5, 6 und davon aber eben so 2, 3 richtig große,
ja.
Wo mir dann eben so eine quasi Zweithüfte, nenne ich das, also meine Hüfte war eben auch so ganz übelst zertrümmert. Und die haben dann eben so eine Gelenkhüfte drumherum gebaut, sodass dann diese Knochen, die sie dann einzeln zusammengesetzt hatten, in Ruhe weiter Stabilität erlangen konnten. So. Also auch total krass. Und im Oberschenkel war noch ein großes Stück, was auch genauso überbrückt war. Mein Fuß ist zum Teil durch krasse Carbon-Implantate ersetzt. So. Mhm. Die müssen drin bleiben.
Ja, ja,
also wenn man die rausnehmen würde, wäre der Fuß zu 2/3 weg, so ungefähr. Ja, also das ist so die kurze Zusammenfassung von diesem Horror.
Also bestehst du jetzt zu 95% aus Carbon?
Nö, aber mein Fuß.
Nee, also hast du noch in den Beinen und so
aus
noch?
Aus den Hüften haben die das auch wieder rausgenommen, aus dem Bein auch.
Ach, das haben die wieder rausgenommen.
Das haben die tatsächlich wieder rausgenommen, aber im Schienbein und im Fuß, da sind noch lange Sachen drin. Ich habe da auch eine dolle Narbe am hinteren, an der Wade sozusagen, wo damals das Schienbein und Wadenbein herauskam. Was auch wirklich immer noch krass aussieht. Das ist eben so ein faustgroßes Loch, so ungefähr, was da dran ist.
Krass.
Sieht auch echt sehr hart aus immer noch. Ja, und mein Bein ist zu Anfang 2,5 Zentimeter kürzer gewesen, ist mittlerweile aber durch viele Therapien, Operationen und hauptsächlich aber durch Krankengymnastik und durch Glück, ich habe eben sehr viel Glück auch immer gehabt, ist das jetzt nur noch 1 Zentimeter Beinlängenunterschied. So.
Okay.
Und ich habe eben immer orthopädische Schuhe an, die enorm viel kosten und die durch meine Krankenkasse, die haben sich bestimmt sehr gefreut, dass ich deren Patient bin. Ich weiß gar nicht, wie viel 100.000 die in mich reingestopft haben, aber jedenfalls habe ich schon allein irgendwie das 10. Paar Schuhe jetzt seitdem. Ja. Und man hat im Jahr 1,5 bis 2 Anspruch und die kann man dann auch nicht ewig weiter tragen, weil das hat sich ja alles noch so verändert bei mir. Ich habe jetzt eben auch nur noch so 3 Paar Schuhe, die ich dann gleichzeitig tragen kann. Und die pro Schuh so, also pro Schuhpaar eben so 1.800 ungefähr kosten so. Ja.
Ja, das Ding ist halt, es fällt einem nicht auf. Also wenn du jetzt gerade erzählst, was dir passiert ist, hat man das Gefühl, da kommt halt jemand rein, und erkennt sofort, wow, was ist denn da passiert?
Ja, ja.
Und ich habe dann gesehen, ich habe auch besonders darauf geachtet, wie Daniel geguckt hat, so als die Person reingekommen ist, und ja, ist klar. Auch wegen deinem Augenlicht, du hast halt auch eine Brille auf, ja. Eine sehr stylische, aber in Gelb.
Genau.
So, also mit gelben Gläsern.
Ja.
Also ich meine, so wie du jetzt ja hier vorsitzt, habe ich schon gesagt, ja, du siehst auch aus, als wenn du bei Audiolied arbeiten könntest. So.
Ich wollte gerade sagen, neben Lars Leverenzen kurz ein paar Bands buchen.
Wer ist der krasseste Raver? So, aber das hat ja auch was mit deinem Augenlicht.
Genau, also dieses leicht gelbliche oder diese, das ist die Brille, die werden mir übrigens auch von der Stiftung bezahlt, was auch sehr geil ist. Weil ich eben ein kreativ arbeitender Mann war, der mit den Augen kreativ gearbeitet hat und deswegen einen erhöhten Anspruch für diese Stiftungszugänge irgendwie hat. Deswegen die Brille habe ich zwar zum Teil auch noch mitbezahlt, aber eben ganz großer Teil, die kostet über 1.000 Euro, wurde von der Stiftung übernommen so, und das ist jetzt auch schon meine 4. Brille oder so, die ich habe. Und dieses Gelbe erhöht den Kontrast der Umgebung, ohne es zu verdunkeln.
Okay.
Also man denkt so einfach, es wird ja auch ein bisschen dunkler dadurch, aber nein, es wird eben nur kontrastreicher irgendwie dann. Dadurch erkennt man nochmal ein bisschen mehr. Und hier sieht man auch, wenn ich die Brille so lüpfe, dann sieht man hier auch diese Beule.
Ah, okay.
An dem gesunden Auge, lustigerweise. Und hier oben ist die kleine Narbe vom Schädelbasisbruch. Oh, ja. Und das war nämlich noch das Überharte, das muss ich wirklich tatsächlich noch kurz erzählen. Dieser obere kleine Schädelbasisbruchnarbe, die an der Frontalstirn ja ist, die war genau an der Stelle, wo der Frontalstirn-Hirnlappen, was das die Schaltzentrale des Gehirns ist, was der Lappen, der auf dem Gehirn liegt, ja, unter der Stirn so ungefähr. Ja. Da war an der Stelle mein Gleichgewichtszentrum, was ungefähr so ein walnussgroßer Bereich des Frontalstirn-Hirnlappens ist. Und das war vollständig durch diesen Unfall ausgelöscht worden.
Okay.
Und dann, als ich dann eben aus dem Koma erwachte und eben sowieso ja erstmal wochenlang mich kaum bewegen konnte, aber als ich dann nach 2-3 Monaten mich dann hochraffen konnte und dann in den Rollator mal wollte, mhm, also was auch erst nach 5-6 Monaten tatsächlich ging, dann merkte ich dann eben auch, was die Ärzte prognostiziert hatten. Weil die das eben dann irgendwann durch Tests festgestellt hat, man, das liegt mal da, mal dort, dieses Gleichgewichtszentrum, aber ich konnte eben nicht mal mehr stehen. Ich musste wie ein Baby stehen und dann gehen lernen, was ungefähr 14 Monate gedauert hat. Also ich bin, und was nicht jeder schafft, so. Und da haben die eben auch gesagt, ja, es kann sein, also die ersten 5-6 Monate mussten die dann sagen, ja, es kann sein, dass sie das nie wieder schaffen. Es kann sein, dass sie im Rollstuhl sitzen bleiben müssen. Da habe ich ganz klar gesagt, so, nö, meine ich, geben Sie mir alle Therapien,
gar keinen Bock
alle
drauf.
Therapien bitte her, ich werde das auch wieder können. Muss es wieder können, wollen, will es auch wieder können, wollen, müssen. Und dementsprechend war das eben super krass für mich, das wieder lernen zu müssen. Also ich habe wie ein Baby eben auch mal endlich bewusst mal gehen gelernt. Dann baut dann nämlich das Gleichgewichtszentrum und das Wunderwerk Gehirn kann das an einer anderen Stelle wieder auf. So.
Okay.
Und dann geht das auch wieder. Und ich kann jetzt immer noch kein Fahrrad mehr fahren. Das müsste ich eben wie so ein 6-Jähriger lernen. Auch wieder neu lernen. Darf ich aber sowieso nicht, weil ich ja diese Sehbehinderung habe. Ich habe jetzt zwar auf dem rechten Auge wieder 60% tatsächlich, was super gut ist, was auch nicht zu erwarten war. Ja. Aber wenn ich auch mit einem sehenden Auge Fahrrad fahren wollte oder Auto oder wie irgendein Verkehrsmittel, dann brauche ich eben 75% auf dem sehenden Auge.
Okay.
Also bei Leuten, die 2 sehende Augen haben, die können auch beide unter 70% haben tatsächlich.
Setzen dann zusammen. Okay.
Genau, ja. Aber eben wenn nur ein sehendes Auge hast, also eins, was weniger als 5% sieht, dann muss das eben sein. Das ist natürlich totale Scheiße, aber halb so wild. Also ich kann wieder gehen, ich kann wieder Treppen steigen. Da muss ich auch manchmal noch ans Geländer ran und so, aber es geht schon alles sehr, sehr gut wieder, ja. Rennen und hüpfen kann ich eben auch nicht mehr.
Hey, das kann ich aber auch nicht mehr, also von daher. Das liegt am Alter.
Ja.
Du hast ja gerade gesagt, du hast die Erinnerung verloren vom Unfall und auch von dem Jahr 2014.
Genau.
Kannst du dich aber noch an die Zeit erinnern, als du nicht da warst?
Also als ich klinisch tot war.
Als du klinisch tot gewesen bist.
Ja, das ist eben das Extreme. Ich kann mich wirklich an 5 vollständige, aufeinander aufbauende Nahtoderinnerung oder Nahtoderfahrung, nennt man das ja, erinnern tatsächlich. Also ich kann mich komplett an die 1., 2., 3., 4., 5., also wirklich differenziert und aufeinander aufbauend erinnern. So.
5
das
Teile.
Das ist echt krass. Das sind wirklich 5, ich war 5-mal oben und ich wusste dann beim 2. Mal, ich habe da zwar nicht, weil ich dann was Besseres zu tun hatte, drüber nachgedacht, aber ich wusste, hier warst du ja und da ist der und sowas. Ich wusste wirklich noch, was da vorher passiert war in den Nahtoderfahrungen.
Dann würde ich gerne mal wissen, was im ersten Teil passiert ist.
Ja, es ist ultra krass gewesen. Also, weil das eben so heftig und so selten ist mit diesen 5 Malen, hat mich sogar ein Nahtodforscher aus Wien kam der besucht und hat mich eben interviewt tatsächlich, was auch bei YouTube online zu sehen ist. Also wenn man meinen Namen googelt und das Wort Nahtod dahinter setzt, also Fabian Köhler Nahtod, dann findet man dieses erste Nahtod-Interview tatsächlich auch. Und das wurde schon 400.000 Mal geklickt. So, es ist also auf jeden Fall relativ kurzweilig, obwohl es eben 1/4 Stunde geht. So, also ich werde jetzt eben hier nicht 1/4 Stunde von der ersten Nahtoderfahrung erzählen.
Nein.
Aber wenn, dann können die Leute das auf jeden Fall online bei Google oder einfach bei Google eingeben und dann findet man den Link da direkt sofort.
Ja.
Ja, die erste Nahtoderfahrung war eben wirklich so völlig verdutzend. So in einer in absoluten Ahnungslosigkeit war ich mit einmal auf so einem Bereich irgendwie, der jetzt weder paradiesisch noch irgendwie total höllemäßig aussah, sondern einfach nur so relativ neutrales Gelände irgendwie, und um mich herum waren auch ziemlich viele verdutzt schauende Leute so. Ich habe die dann sogar gezählt damals. Ist da, muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es waren irgendwie zwischen 20 und 30 Leute, die dann gleichzeitig da auch mit mir standen. Und wir sahen auch aus wie Menschen so. Dann fiel mir aber auf, weil ich dann auf mich selbst, wenn man so auf die Hände guckt oder auf meinen Körper, dass ich irgendwie ja so heil aussah. Und ich dachte, warum bin ich denn hier? Ich muss ja gestorben sein. Es kamen so Erkenntnisse so hoch irgendwie. Ich konnte mich aber nicht an den Unfall so richtig erinnern tatsächlich. Aber ich wusste, irgendwas war passiert so. Und dann war da eben so, waren da so zwei so Bergmassive und dazwischen war irgendwie so wie so ein Durchgang oder so, wo man irgendwie wusste, da will man irgendwie durch, aber man darf es noch nicht. Es war ganz verrückt, weil man in diesem Zustand, den man da oben war, schon irgendwie so Dinge wusste, die man nicht wusste, woher man die ahnte sozusagen. Und dann habe ich eben versucht, mit anderen von denen, die da rumstanden, zu sprechen. Und dann haben wir festgestellt, dass viele von denen eben nicht Deutsch redeten, sondern ganz andere Sprachen. Und dann kam mir die Erkenntnis relativ schnell, dass wir wahrscheinlich alle zur gleichen Zeit gestorben sind, jetzt irgendwie vom Himmelstor, in Anführungszeichen, wenn man so Klischees vom Christentum benutzt, so sein könnte. Und dann habe ich dann eben mit mehreren Leuten versucht, mich zu unterhalten. Und ich meine, ich kann eben Englisch, auf Englisch konnte ich mich dann tatsächlich mit manchen unterhalten, mit anderen aber absolut nicht. Und ich bin auch, ich kann zwar auch Französisch und ein bisschen Spanisch, aber voll scheiße, schwäche ich das nur. Und dann habe ich eben mit irgendeinem, der auch so wache Augen hatte, haben wir uns angeguckt und haben uns dann mit einmal telepathisch verständigen können. Das war ganz verrückt so. Und haben wir das eben anderen Leuten mitgeteilt, irgendwie so mit so Gestiken, so Kopf und Augen und so hin und her gezeigt und so und konnten uns dann irgendwie telepathisch verständigen tatsächlich. Und das war so die erste große Erkenntnis, die ich in dieser ersten Nahtoderfahrung hatte. Ja, und also da sind auch noch diverse andere Sachen in der ersten Nahtoderfahrung passiert, aber das würde jetzt zu sehr ausufern, das war so das Wichtigste, was da kam.
Man aber war jede Nahtoderfahrung gleich?
Nee, eben überhaupt nicht. So, das ist ja das Verrückte daran. Also bei der ersten Nahtoderfahrung, wie gesagt, wussten wir dann irgendwie alle, irgendwie sind wir jetzt hier noch nicht, wir sind noch nicht ganz tot, ja, wir sind noch nicht ganz wieder lebendig und man weiß es alles. Also das, man ahnte so Sachen irgendwie, so ganz verrückt irgendwie. Und ich habe dann eben noch ein bisschen die Landschaft mir angeguckt und dann habe ich eben auch telepathisch mit vielen Leuten mal zu reden und sowas alles. Das war so das Erste, das kam mir vor wie 5 bis 10 Minuten ungefähr, so vom zeitlichen Empfinden vielleicht auch eine halbe Stunde. Aber jetzt im Nachhinein so elementar zu erzählen, so sind es eben so 5 bis 10 Minuten, wo dann was Neues passiert ist tatsächlich so. Ja, und dann irgendwann weiß ich auch nicht, wie das kam, aber dann wurde ich so weggesaugt, so irgendwie, nach hinten. Also dann sauste ich durch das Raumzeitkontinuum. Ja, genau, was ich noch erzählen wollte. Ich habe dann, man konnte so durch Seen, die da auch waren, so kleine Seen, da war relativ spärliche Vegetation, aber ab und zu so kleine Seen, konnte man durchgucken, hat da unter die Erde sich drehen sehen, so. Also es war eben über der Erde, so im Himmelsreich eben. Und man wusste auch, dass das da oben Himmelsreich ist. Es wird nicht Paradies genannt oder so, es wurde einfach Himmelsreich von jedem genannt, telepathisch. Übergeordnete Vokabular würde auf Deutsch Himmelsreich genannt werden, so ungefähr. Ja, und dann wurde ich eben mit einmal so richtig weggesaugt und bin ich rückwärts runtergeflogen durchs All und dann eben richtig, hab mich auch versucht umzudrehen, hab gesehen, ich fliege auf die Erde irgendwie mit einer hohen Geschwindigkeit zu und dann zack, irgendwie ins Krankenhaus rein. Das habe ich dann auch nicht mehr so richtig gesehen, aber das wusste ich dann, weil ich dann kurz im Krankenhaus aufgewacht bin in meinem Körper, so und dann so irgendwie sofort Ärzte so, oh, Achtung, der muss sofort wieder beruhigt, die hatten mich da gerade wiederbelebt eben so. Und dann war ich schon wieder weg, so. Ja, und dann kann ich mich eben an nichts erinnern. Ich habe dann keine Träume oder irgendwas gehabt, was ich dazwischen hätte, sondern dann kam die zweite Nahtoderfahrung auch schon so. Und da war es dann eben so, dass ich schon hinter diesen beiden Bergmassiven war. Ich wusste auch, ich bin schon dahinter, aber ich bin immer noch nicht ganz da. Also ich bin jetzt eben wie so ein neuer Gast und kann mich da mal umgucken irgendwie. Und das war völlig abgedreht, das war auch jetzt, man war da nicht einsam, es war auch nicht so crowded oder so, dass der eine an dem anderen war, sondern es war einfach so wie so ein riesiger, ist ja auch klar, das umspannte die Erde. Ich habe das dann versucht, so ein bisschen zu erforschen. Ich war ja auch journalistisch zumindest eingeschränkt tätig. Hauptsächlich als Kameramann, aber hatte ja immer so mit Redakteuren und so zu tun, habe ich dann irgendwie quasi in so eine Redakteursebene gepackt und habe gedacht, so, ey, wenn du jetzt, du bist jetzt wahrscheinlich, du bist tot, das zweite Mal jetzt schon. Ich konnte es richtig reflektieren, so. Also gehst jetzt mal hier auf die Suche, so, und checkst das mal aus, so, wer weiß, vielleicht bringt das ja was. Und hab dann eben, bin da so rumgelaufen und dann habe ich da eben verschiedene Leute gesehen und ich weiß nicht mehr, wann das war, das muss ich echt, ich konnte mich die ersten Jahre hundertprozentig an alles, auch vom Ablauf her erinnern, aber da ich das auch so ein bisschen durch Therapie und so verarbeitet habe, muss ich sagen, da war nämlich irgendwann, und das, da werden jetzt alle lachen und den Kopf schütteln und dann sagen, oh Gott und so, da war dann lustigerweise Jesus Christus oben. Und das war so verrückt irgendwie. Dann, ich hatte dann nur gesehen, ey, der sieht ja aus wie dieser Jesus. Ja, und dann meinte irgendein anderer zu mir, der sieht für alle aus, wie sie sich Jesus vorstellen, weil er es ist. Und ich so, hey, was? Und so. Und dann bin ich zu ihm hin und er meinte so, dann meinte ich so, moin, Christus. Und er so, ja, oh nein, du bist noch nicht ganz dauerhaft hier, laber mich nicht voll. Der war dann so ein bisschen so, der wurde von jedem eben angesprochen. Ein bisschen angepisst, ne? Ja, und dann habe ich eben später rausgefunden, das verkürze ich jetzt mal in der Erzählspalte, das habe ich dann später nämlich dann die Wesenheit nochmal gefragt, also die Quintessenz aller menschlichen Seelen, die wir Gott nennen würden. Und er meinte, dass Jesus die einzige oder fast die einzige Seele ist, die eben seit 2000 Jahren nicht mehr wiedergeboren wurde. Wiedergeburten gibt's nämlich auch, habe ich dann später ja von dem, den wir Gott nennen würden, auch erfahren. So. Und Gott, Jesus wird einfach nicht wiedergeboren. Der ist so eine wichtige Seele, der bleibt da oben. Obwohl das Ganze mit Christentum absolut nichts zu tun hat, aber Jesus ist ihm eine reale Person gewesen. Der hat wirklich gelebt und der ist jetzt da oben. So, völlig abgedreht irgendwie.
Da muss ich kurz einmal fragen. Ja. Warst du vorher, vor dem Unfall, eine gläubige Person?
Überhaupt nicht. Ich bin christlich, evangelisch-christlich, habe auch meine Konfirmation gemacht und so, aber wie viele in dem Alter auch so, ja, macht man eben mit, kriegt ja auch Konfirmationskohle und sowas dann alles. Aber ich fand das jetzt, ich hatte einen sehr super guten Konfirmandenlehrer, oder dann hatten wir noch immer so Konfirmandenunterricht irgendwie in der Zeit. Und das war eben so ein super toller, ich weiß noch nicht mal, ob man Pater oder wie man die nennt.
Pastor.
Pastor, genau. Beim Evangelischen sind es nämlich Pastor und beim anderen Pater oder so. Ist mir aber auch alles egal. Aber ich war immer schon so, ich habe immer gedacht, ob das jetzt alles so stimmt, weiß ich nicht. Aber ich würde es mir wünschen, dass es irgendwas gibt. So war es eigentlich immer. Ich habe nie an das hundertprozentig geglaubt, was in der Bibel stand oder was wieder so als eine, oder ich habe auch nicht an irgendwie nur Buddhismus geglaubt oder sowas. Ich habe gedacht, so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es ist. Ich war dann schon so ein typischer Agnostiker, was ganz was anderes ist als ein Atheist. So, ich habe eben nicht irgendwie eine Religion komplett verteufelt oder war so anti-irgendwas, sondern ich habe immer gedacht, ich weiß eben nicht, was da los ist. Ich würde mir wünschen, dass es doch schon noch ein Leben nach dem Tod gibt und so. Das habe ich mir schon immer vorgestellt, dass es irgendwie sowas wäre.
Aber bist du jetzt gläubig geworden? Nein.
Nee, ich bin jetzt eben, also ich weiß ja immer noch nicht, ob das wirklich hundertprozentig wahr ist, was ich erlebt habe.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen.
Genau, weil das ist nämlich auch der nächste Punkt, wo ich 50, auch kurz noch zu sprechen kommen wollte. Ich habe ja da eben diese 5 Nahtoderfahrungen gehabt. Und war eben auf der anderen Seite, aber woher soll ich wissen, dass nicht mein Unterbewusstsein und mein kreatives Drehbuch schreibendes Gehirn so ungefähr da unterbewusst mir einfach was reingemogelt hat. Also das kann ich auch nicht hundertprozentig sagen. Also es sind noch ein paar Sachen passiert, die dann irgendwie nahelegen, dass das doch vielleicht irgendwie zum Teil wahr ist. Da komme ich später noch zu. Also die auch nach dem Aufwachen aus dem Koma noch passiert sind und so, was auch ziemlich krass ist. Naja, auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, ich weiß es eben nicht, ob es wirklich 100% war, aber ich denke schon, es ist nicht mehr nur 50-50. Also ich glaube eher dran, dass es doch schon was dran ist, was ich da erlebt haben könnte. So.
Das heißt sozusagen, die erste Nahtoderfahrung war, ich betrete einen Bereich, den ich nicht greifen kann, mit vielen Menschen, die ich nicht kenne, werde wieder zurückgesogen. Die zweite Situation ist, ich betrete einen Bereich, der hinter dem ersten Bereich liegt und ich fange an, Heinz Sielmann, die Flora und Fauna zu studieren, die da oben
so
ist.
Ja, so ungefähr, genau.
Und
in der zweiten habe ich da dann eben einmal Jesus Christus getroffen und irgendwie in der war dann so ein bisschen kurz angebunden und dann, aber war, es war jetzt nicht,
unangenehm, sondern
der war einfach nur so, der, ja, war jetzt nicht so, dass er mich gleich zum Labern einlud, so.
Ja, aber wie will man ja auch reden da?
Ja, ja, genau. Das, so war, so kam mir das auch vor. Das war schon verständlich irgendwie so von ihm. So
Tourmanager von Gott.
Ja, und dann war es nämlich so, dass ich dann noch eine andere Person ausspähte, die mir irgendwie anders vorkam. Ich habe den so gesehen und dachte so, was ist er denn für einer oder sie oder was ist das überhaupt und so. Und dann bin ich da eben mal drauf los und habe so gefragt, kommst du mir wie so eine, wie was Besonderes vor, wer bist du? Und er dann so, naja, ich bin, muss ehrlich zugeben, hast du auch gleich mit, du hast anscheinend einen geschulten Blick oder einen schnellen Blick. Ich bin tatsächlich der, den ihr wohl unten Gott nennen würdet. Aber ich selbst finde den Gott, den Begriff Gott irgendwie so ein bisschen religiös verbrämt. Irgendwie sowas hat er da gesagt. Also so belastet irgendwie. Und dann meinte ich sie, aber Moment mal, bist du wirklich Gott? Er so, ja, ich nenne mich aber selbst nicht Gott. Ich nenne mich Quintessenz aller menschlichen Seelen.
Dass du
so
das alles weißt, das ist völlig irre.
Das Krasse ist, jetzt, wo ich davon rede, kommt es auch wieder so langsam, wo ich merke, ich kann das immer noch mega abspulen, aber das ist wirklich die ersten 4-5 Jahre nach dem Unfall, hatte ich das so, als ob ich es gerade erlebt hatte. Es war eine ganz andere Art von Erinnerung. Es war so wie immer da gewesen. Dann habe ich eben durch viele Therapien ein bisschen, dass man nicht mehr so oft drüber nachdenkt und so gemacht. Und das ist, aber jetzt, wo ich darüber rede, kommt es schon noch, das ist immer noch super greifbar und auch visuell sichtbar für mich sozusagen. Und das ist eben so abgefahren, weil dann meinte diese Quintessenz aller menschlichen Seelen, meinte dann eben so, ich bin wohl der, den ihr Gott nennen würde. Und ich meine, aber hast du uns denn erschaffen? Und dann habe ich eben angefangen mit einem Interview mit Gott. Und habe eben quasi in alles Mögliche gefragt, alles, was mich jemals religiös gewurmt hat. Und habe damit dann auch in dieser ersten Nahtoderfahrung, wo ich dann mit anderen schon Gestorbenen auch mit der Quintessenz zu tun hatte, habe dann die ersten Fragen gestellt. Die erste war eben, hast du die Menschheit erschaffen? Meint er ganz klar, nein, hat er nicht. Die Menschheit hat ihn erschaffen. Dann kam eine Frage zur nächsten, habe ich eben gleich gefragt, ja, warte mal, wieso die Menschheit hat dich erschaffen? Wie kommt das? Naja, die Menschheit hat eben vor 20, 30.000 Jahren, also er meinte wirklich so eine Zeitspanne auch, da hat sie einen intellektuellen Rahmen entwickelt, in dem die Seele evolutionär entstanden ist. Habe ich noch nie vorher gehört von so einer Theorie zum Beispiel, noch nie. Bis jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, noch nicht. Und die ist, was ist die Seele evolutionär entstanden? Er meinte so, ja, die Seele wird mal, das meinte er dann auch wirklich, wird mal biologisch und physikalisch nachweisbar sein. Die existiert, die ist keine Einbildung eurer Psyche oder so, die existiert als physikalisches, biologisches Konstrukt. Also meinte dieser Gott, ich nenne jetzt einfach der Kürze halber mal Gott. Und und dann meinte ich so, das hört sich ja sau interessant, dann kann ich da noch ein bisschen was weiteres erfahren und so. Und er meinte dann so, in dem Moment als ziemlich viele Leute dann eben so Seelen in ihren Bewusstsein, also in den Hirnen so Seele gebildet hatten, haben sich alle Seelen oder sehr viele, und das irgendwann passiert ist damals auch mit ein paar hundert Millionen Menschen, die damals noch existierten oder auch mehr, weniger, auch scheißegal, auf jeden Fall haben sich die alle verbunden und zwar über der Erde so, um die ganze Welt herum haben sich alle Seelen miteinander verbunden, mit so Strängen, mit so Seelensträngen. So, jetzt hier erstmal Blaulicht, naja, wäre schon vorbei, super gut. Und dann kam da, als der sich dann eine Mindestanzahl wohl verbunden hatte, ist er da oben geboren worden. Also ist die Quintessenz aller menschlichen Seelen da oben entstanden und war ganz alleine im Himmelsreich oben. Und dann hat er mir das tatsächlich erzählt, oder sie, weil ich meinte dann auch, bist du männlich, weiblich? Er so, nö, ich bin nichts, ich bin alles dazwischen und alles, was ich will. Ich kann jede Gestalt annehmen. Hat er erstmal mehrere Gestalten angenommen.
Ein richtiger Gender-Dude.
Frau, ja, super gegendert.
Also, super Gender-Dude.
Ja, aber eben so völlig, und er meint, er hat auch keine Vorlieben. Er kann sein, was er will, auch was dazwischen und alles so. So, alles, was er sein will, kann er sein. Nur Tiere und so macht er nicht so gerne. Er will lieber unterschiedlichste Typen von Menschen widerspiegeln oder sowas. Aber ist auch egal, weil er ist ja durch die Menschen entstanden. Er hat was Menschliches. Er ist evolutionär als Seele durch die Menschheit entstanden. Er hat nur, man wird auch nicht als Tier wiedergeboren und so, meinte er. Aber man wird nur als Mensch wiedergeboren, weil es in dem Menschen entstanden. Das habe ich auch zum Beispiel noch nie vorher gehört, diese Theorie irgendwie, aber wurde mir alles da oben so erzählt.
Was sagst du zu Leuten, denen du das erzählst, ne, die das interessiert? Was sagst du zu Leuten, die sagen, Alter, du hast völlig was an der Waffe?
Ja, kann ich nur sagen, ja, verstehe ich. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, okay. Also kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann da nichts dafür, dass ich das erlebt habe.
Ja, ja, klar. So. Nee, ich sag
und
das auch
das sage ich also denen dann so auch. So. Dann sage ich eben, ja klar, natürlich kann das sein, dass das mein Unterbewusstsein alles sich ausgedacht, ausgeheckt hat und ich hier eben schizophrenerweise irgendwie das nicht mitkriegt, dass es irgendwie so ausgeheckt worden ist von meinem Unterbewusstsein oder so. Mag alles sein, aber es ist eben auf jeden Fall in sich irgendwie ganz schön knackig logisch so. Da hört sich für mich auch nicht unfällig unglaublich an, tatsächlich so. Na, und dann geht es eben so weiter. Also dann war eben irgendwann wieder so ein Break in diesen Erfahrungswelten, als ich dann eben diese ersten entscheidenden Fragen gestellt habe und dann eben der Mensch ja dann eben wiedergeboren wird und dann Gott da oben dann eben, also die Quintessenz aller Menschen sehen, da oben entstand und dann mit einmal nach, der konnte so runtergucken, konnte dann wie so ein Fernglas, konnte so mit seinen Augen runterschweben und konnte sich in Menschen reindenken und so. Man hat dann gesehen, sind die ersten Menschen gestorben, dauerte natürlich auch nicht lange, bei ein paar hundert Millionen Menschen stirbt eben immer mal irgendwie einer. Und dann ist dieser Mensch dann nach oben geflogen und war dann bei ihm im Himmelsreich. Und so ging das dann weiter mit anderen Menschen. Und dann wurden die eben auch irgendwann wiedergeboren. Also zu Anfang waren es eben gar nicht, Seelen entstehen auch mit der Zeit von selbst irgendwie da oben. Und werden dann wiedergeboren. Es gibt so jüngere, ältere Seelen und so. Es gibt Leute, die schon seit 10.000 Jahren immer wiedergeboren werden. Und eigentlich wird jeder immer wiedergeboren, weil die Seele an sich ist unsterblich tatsächlich. Und das habe ich da eben alles dann in dieser ersten oder beziehungsweise zweiten dann schon rausgefunden. Und dann kam wieder so ein Wegsaugen. Da weiß ich dann auch nicht mehr genau, ob ich dann, ich bin ja insgesamt noch mehrmals weggesaugt worden und nicht an alles kann ich mich komplett erinnern, so, aber ein, zwei Mal weiß ich, dass ich irgendwie nur so aufgeschreckt bin und dann eben direkt wieder ins künstliche Koma gesetzt wurde, weil es hoch gar nicht gefährlich war, dann irgendwie wach zu sein, klar. So. Naja, und dann war ich dann eben beim dritten Mal war ich dann oben und habe dann auch gleich ganz konkret wirklich nach der Quintessenz aller menschlichen Seelen gesucht. Ich habe da nicht gefragt oder so. Man weiß eben vieles. Ich bin einfach aber dann so richtig so rumgewuselt dahin und wir müssen uns nochmal unterhalten. Und dann war der war auch beim dritten Mal, war der dann so, ach, da bist du ja schon wieder, das ist ja witzig. Und beim vierten Mal meinte er dann, also das als kurzer Exkurs, aber beim vierten Mal meinte er so, wann bist du schon wieder hier? Und krass, du bist immer noch nicht so, dass ich sagen würde, du schaffst es immer noch nicht oder du wirst sicherlich hier bleiben oder so. Das ist ja krass, das ist schon fast ein bisschen selten, meinte er. Also es kommt nicht so oft vor, dass Seelen so oft da sind. Und dann hat er mir eben dann auch damals schon ein bisschen, also in der vierten schon ein bisschen Geheimnisse erzählt. Und bei der fünften meinte er wirklich, Alter Schwede, das ist wirklich was Besonderes. Das passiert sehr selten mit dem fünfmal. Und du wirst das sogar auch wieder überleben, hat er dann ganz klipp und klar gesagt. Dann werde ich dir jetzt ein paar Geheimnisse offenbaren und sowas, hat er dann gesagt. Er hat mir dann eine Maschine gezeigt, die ich eben möglichst hier unten auf der Erde bauen soll.
Sorry, dass ich jetzt lache, das ist kein
dann habe ich so nach oben gelacht. Ich dachte, was ist das denn für ein Quatsch? Wie soll ich denn unten irgendwas bauen? Und was ist erst recht und so? Und dann meinte er, wenn diese an dieser Maschine wird schon lange geforscht von Einstein und hat ja so ein paar große Namen, Heisenberg und so krasse Leute irgendwie genannt. Und wenn die diese Maschine wird eben funktionieren, meint er, und dann hat er mir die so, er kann da alles so entstehen lassen, so wie so ein 3D-Animationsmensch, der das nur in wirklich echten 3D vor deinen Augen entstehen lässt. Und dann hat er mir diese Maschine so vor mir entstehen lassen, ich habe die dann auch verstanden und so und alles, und da meint er, das musst du unten bauen und wenn das dann gebaut ist, dann wirst du Nobelpreis gewinnen und dann wirst du danach interviewt werden, dann wirst du dadurch weil da werden die alle glauben, dass das stimmt, weil diese Maschine ja funktionieren wird. Und das ist die unglaublichste Maschine, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Das ist nämlich ein Perpetuum mobile, das aus reinem Wasser dauerhaft Energie erzeugen kann. Aus destilliertem Wasser. Und dann sowas hat eben Einstein, sie haben da wirklich auch an Perpetuum mobiles geforscht und so, haben es aber nie geschafft und haben es hundertprozentig widerlegt. Dann habe ich auch gesagt, ja, ich habe ja auch mal studiert ein bisschen, da haben wir auch über einen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gesprochen und der schließt eigentlich ein Perpetuum mobile aus und so. Und dann meinte er dann zu mir, naja, Das stimmt alles, aber eben du musst den erweitern durch eine flexible Variable und dann wird dieser Perpetuum mobile zweite Hauptsatz der Thermodynamik das sogar bestätigen können, mathematisch und so. Und ich so, was, wie krass bist du denn und so. Und dann ich völlig verrückt da irgendwie drauf reagiert und dann hat er mir eben dieses Perpetuum mobile beschrieben, was ich jetzt hier mal so schenke, irgendwie, das sieht nämlich einfach aus wie so ein riesiger auf der Seite liegender Kegel, der mit 100 Millionen Kapillarkraftkanälen sich verjüngt, zur Mitte hin durchsetzt ist und dann liegt das Ding auf der Seite in so einem Wasserbassin und fängt an sich zu drehen, weil diese Kapillarkraftkanäle Wasser reinsaugen und dann dadurch wird ein dauerhafter Rhythmus entstehen, dass sich das endlos bewegt. Dann kannst du daraus Bewegungsenergie abschöpfen und so. Das meinte er dann tatsächlich zu mir. Ja, und ich dann so wieder auf der Erde nach dem Koma und kann mich daran erinnern tatsächlich. Also ich konnte mich an diese Maschine hundertprozentig erinnern. Ich wusste genau, wie sie aussah. Habe sie angefangen aufzumalen. In meinen ersten anderthalb Wochen schon, wo ich noch keine Erinnerungen an irgendwas, an das letzte Jahr hatte, aber daran eben. Ich konnte nur diese Nahtoderfahrungen. Im letzten Jahr fehlte mir die Erinnerung, aber alle Nahtoderfahrungen waren wie zack, die waren so knallig da. Und dann passierte was Unglaubliches und da sage ich echt immer, für mich ist das eine reale Erinnerung, aber es kann nicht sein eigentlich. Also außer es wäre wirklich alles wirklich wahr und dann wäre es das Wichtigste, was wir jemals in der Menschheit seit der Erfindung des Rades hätten irgendwie. Ich war ungefähr nach so 6 bis 8 Wochen nach dem, oder vielleicht auch 2,5 Monate nach dem Koma, so um den Dreh, irgendwie 2 Monate, sagen wir mal, nach dem Koma. Ich lag noch im Bett, konnte mich überhaupt nicht bewegen. Und mit einmal kam eben, wie immer, dachte ich, eine Visite rein. Die passierte einmal am Tag oder manchmal sogar zweimal am Tag. Aber dann war es wieder so eine Visite. Und dachte ich, und dann machen die aber die Tür hinter sich zu, was sie nie gemacht haben. Weil das eben so eine Kurzvisiten meistens waren, die richtig intensiven Visiten fanden nur so einmal die Woche statt. Und dann, ich denke so, warum machen sie die Tür denn zu? Und die dann gleich so direkt zu mir, ja, weil wir keine Doktoren sind, weil wir auch keine Visite machen. Wir sind aus der Zukunft. Und das ist für mich eine reale, müsst ihr euch denken, das ist für mich eine hundertprozentig reale Erinnerung gerade, ne? Und da waren eben dann, hatten nur so Ärztekittel übergeworfen. Und hatten da unter so komische Klamotten an, kann ich mich kaum noch daran erinnern, war auf jeden Fall irgendwas Ungewöhnliches. Und die meinen sie, ja, wir sind aus der Zukunft und zwar aus dem Jahr 2389. Und ich dann so, was, die Zeitmaschine oder was? Ja, die Zeitmaschine wurde eben ja 2360 erfunden. Und wir wissen alles, was du in den Nahtoderfahrungen erlebt hast. Die hatten dann, das waren wirklich für mich reale Erinnerungen, reale Menschen, die mir gegenüberstanden und die in der Phase, wo ich nur diese Nahtoderfahrungen in erster Linie im Kopf hatte, mir die daraus zitierten so und das eben alles beschrieben, was ich da gesehen hatte und sowas. Und dann auch viel schneller und schneller nicht dann so, Moment. Ich habe wieder so gleich diese Interview-Luft geschnuppert, wieder so nach dem Motto. Aber wieso seid ihr denn bei mir hier und was soll das? Und das ist ja, weil diese Maschine tatsächlich real ist und sie wird funktionieren. Allerdings wird dein Buch, über das du schreiben wirst, ich hatte damals schon angefangen, an dem Buch zu schreiben mit Notizen und so, damit ich das nicht vergesse, das wird eben erst 30 Jahre nach deinem Tod zu einem weltweiten Erfolg finden, das Buch. Und dann wird auch erst diese Maschine nachgebaut werden und erst dann finden sie raus, dass diese Maschine wirklich funktioniert und dann geht alles zu spät los und die Welt geht doch unter oder die Menschen sterben, weil wir sind jetzt gerade aus einem Jahr, wo wir mit die letzten Menschen auf dem Planeten Erde sind und so. Und da haben mir eben erzählt, dass es eben alles, was wir jetzt gerade ahnen und wo wir Angst vor haben mit der Klimakatastrophe und so, dass es alles in krasserer Geschwindigkeit sogar passiert, als wir es bisher ahnen. Und es wird eben wirklich passieren einfach. Und das ist eben oberkrass. Und ich soll diese Maschine bauen, um dann eben den weltweiten Bewusstseinsschub auszulösen, weil dadurch, dass ich dann interviewt werde und dann erzähle von meinen Nahtoderfahrungen, von dem, was Gott erzählt hat, dass dann ein evolutionärer Schub durch die Menschheit geht. Also es ist nicht so, dass dann einfach durch 1000 Perpetuum mobilis die Energie klimafrei erzeugt wird. Nein, es geht darum, durch diese Maschine die Aufmerksamkeit aller Menschen auf mich zu lenken, tatsächlich dann diese Geschichte zu glauben. Und dann wächst eben bei allen ein evolutionärer Schub durchfährt die Menschheit, so ähnlich wie damals Gott entstanden ist, nur dass eben in allen Augen aller Menschen oder zu Anfang also ziemlich vielen Augen, da sind ja Stäbchen und Zäpfchen im Moment drin, mit denen wir sehen in den Augen, so Rezeptor-Gedöns. Und da wächst dann ein dritter Bereich in allen Augen, in 100-millionenfacher oder auf jeden Fall millionenfacher Ausführung. Und dann können die Menschen mit einem Mal das Himmelsreich live oben sehen. Sie sehen, wenn die Menschen die Seele, wenn eine Seele den Menschen verlässt. Also die Seele wird sichtbar für den Menschen und das Himmelsreich auch. Und damit erkennt die gesamte Menschheit im nach und nach, aber irgendwann alle, dass wir alle zusammengehören, dass wir alle schwarz, weiß, gelb, grün, Mann, Frau, schwul, hetero, irgendwas, egal was, alle aus einem Guss sind, so dass wir alle zusammengehören. Ich kann als schwarze Frau wiedergeboren werden, während irgendwie eine schwarze Frau als chinesischer Mann wiedergeboren werden kann. Das ist alles möglich und dann ist das alles sichtbar und wir können uns an unsere früheren Leben erinnern und dann würde das Paradies auf Erden entstehen dann dadurch. Und das ist mein Auftrag.
Und das muss ich jetzt erstmal verarbeiten.
Dani hat ja schon gesagt, wenn du das anderen Menschen erzählst, wirst du wahrscheinlich häufig auf Gegenwehr stoßen. Und auch je extremer du in diesen Bereich hineingehst, vor allen Dingen auch die letzten Sachen, die du halt erzählt hast, gibt es, denke ich mal, viele Menschen, die dir vielleicht erstens nicht glauben oder vielleicht noch beleidigend sind und sagen, ja, du bist ja verrückt. Meine Frage wäre dann, wie viel von dem, was da passiert ist, von dieser Realität nach diesen Nahtoderfahrungen, ist denn jetzt für dich noch vorhanden? Also ist das immer noch etwas, wo du sagst, das war jetzt in dem Moment total greifbar, weil die Nahtoderfahrungen waren in dem Sinne meine Realität und mein Kopf musste sich erstmal wieder oder meine Seele musste sich erstmal wieder auf die Realität einlassen. Mhm. Wie viel von dem, was du da mitgenommen hast, ist immer noch deine eigene Realität?
Tja, also das ist eben auch, kann man nicht so einfach also direkt so beantworten. Ich habe eben zu Anfang auch wirklich Gegenwehr gehabt, weil ich eben auch so auch viel Punkrock gehört habe oder eben auch so viel Musik höre und selbst auch früher Punkrock gemacht habe und dann natürlich viel Leute auch so ganz stark antireligiös unterwegs sind in diesen Bereichen, also von Punkrock und so. Und da habe ich eben auch ein paar sehr gute Freunde gehabt und die haben dann immer gesagt so, Mann, oh, nerv mich nicht mit diesem religiösen Quatsch und so, will ich gar nicht hören und sowas alles. Und hier, das war so eine Gegenwehr, aber dann bin ich auch auf alles gestoßen. Leute, die dann eben gar eher so offenherzig waren, fanden es auch super interessant, haben sie ja sehr, sehr, sehr gerne angehört und so. Also ich hatte schon beide Seiten, so negativ und sehr positiv und dann auch generell auch in der Mitte vieles so, wo viele einfach nur mehr wissen wollten und sowas. Und ganz krass ist es eben, dass es eben vielleicht wahr sein könnte. So ist das eher zu sehen. Was wäre, wenn das wirklich wahr wäre? Wenn ich das echt alles erlebt hätte, dann hängen ganz schön viele, dann hängt eine große Verantwortung an meinem Handeln auch irgendwie. Und deswegen bin ich immer so dabei und deswegen habe ich auch euren Interview-Aufruf eben gerne angenommen. Und ich schreibe ja auch immer noch an diesem Buch eben tatsächlich. Und im Endeffekt, wenn das wirklich wahr ist, dann habe ich eben eine Verantwortung der Gesamtmenschheit gegenüber, so, die wir dann nämlich eventuell retten können, so.
ja. Okay, ich bin ja ein Mensch der Wissenschaft, das glaubt man halt gar nicht. Also ich würde mich schon als Atheist bezeichnen. Also ich glaube auf jeden Fall oder ich hoffe, dass auf jeden Fall etwas da ist.
Dann bist du Agnostiker.
Na, okay, dann bin ich ein Agnostiker. Daniel ist, glaube ich, auch Agnostiker. Also wir glauben nicht an Gott per se. Aber ich glaube, dass es bestimmte Anstöße braucht für Menschen, die sich mit Wissenschaft auseinandersetzen, wie zum Beispiel, ne, wie heißt es, der Apfel, der auf den Kopf fällt. Wir erklären uns Gravitation. So,
genau, diese Newton war das ja, glaube ich.
Genau, ja. Also dass es erstmal einen Anstoß braucht, wo der auch immer herkommt. Und dass Realität durch Wissenschaft neu definiert wird. Da glaube ich halt auch. Und es gibt ja, ich bin auch ein großer Interstellar-Fan. Ich bin ein großer Nolan-Fan und finde halt die Idee, Gravitation bestimmt Zeit, auch unfassbar.
Ich auch. Ja.
Und was ist hinter den schwarzen Löchern? Also ganz klar, Was mir halt immer noch nicht so einleuchtend ist, ist halt die Situation dieser Zeitreise, weil das klingt auf mich, auch gerade wahrscheinlich auch auf Daniel, das klingt dann schon sehr verquert. Querdenken hat irgendwie auch in der Pandemie halt schon hat auf jeden Fall eine ordentliche Breitseite von der Gesellschaft
auf
bekommen.
Auf jeden Fall, natürlich.
Also, weil es für mich nicht wissenschaftlich erklärbar ist, dass diese Person, also was ich dir sofort glauben würde, wäre, meine Realitätsbewusstsein hat mir einen Streich gespielt.
Ja.
Und das, was da passiert ist, ist in meiner, also das ist entweder in der Fantasie passiert oder die Realität ist aber nicht die objektive Realität, sondern es ist die Realität, die mein Unterbewusstsein gezeigt hat, dass es diese ist.
Ja.
Was natürlich nicht heißt, ist, dass es nicht diese eine Person geben kann oder wird, die wie hast du es so schön genannt, Perpetuum mobile. Das kenne ich, glaube ich, noch von Jim Knopf und der Lokomotivführer.
Ja, genau.
Dieses, die Lokomotive, die sich durch Magnetismus selber, das ist ja im Prinzip ja dieser Fusionsgenerator, an dem man ja schon so lange irgendwie arbeitet. Also immer wiederkehrende Energie für umsonst. Dass das halt irgendwann entstehen wird, oder dass ein Mensch entwickelt wird, das ist mir irgendwann bewusst. Mich stört halt in dieser ganzen Situation, oder nicht, den stört, aber meine Frage ist halt, wie viel davon ist denn eine wirkliche Realität? Also eine Realität, die nicht im
Ja, da denke ich eben auch drüber nach. Also speziell, ich habe eben diese Zeitreisenden oder so, habe ich eben auch gefragt, ja, wie könnt ihr jetzt, reist ihr dann wieder in die Zukunft oder so? Und da meinten die dann eben gleich so, die können gar nicht wieder in die Zukunft reisen. Die müssten also immer noch hier sein irgendwo. Die Zeitmaschine ist eben so konzipiert, oder das funktioniert nur in eine Richtung. Die können immer nur weiter in die Vergangenheit zurückreisen. Die können nie in die Zukunft zurückkehren. Das zum Beispiel auch, das habe ich die eben da noch gefragt. So genau, die haben das, außerdem ist die Zeitmaschine ist auch nicht einfach irgendwie eine Maschine, mit der du dann wie bei Zurück in die Zukunft in Richtung Sonne und möglichst schnell und so, sondern dass das irgendwie, haben die das erklärt, so dass die irgendwie durch einen Raumzeitkontinuumsverschub, also das ist irgendwie so eine Art, ich habe es nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie so wie so eine Mini-Atomexplosion, wo die dann irgendwie komplett alle durch weggesaugt werden. So, das ist, die Zeitmaschine hatten die quasi dabei, was einfach nur so ein Ball war, wo enorm viel Energie auf einmal abgesetzt wird oder so. Also wie so ein mini schwarzes Loch, so war das, genau so hatten die das gesagt.
Aber ist das jetzt deine Realität oder ist es jetzt ist es die objektive Realität? Weil wenn du es mir halt so sagst, wäre meine Person an sich die sagt, ich kann dir das nicht glauben.
Nee, das kann ich mir selbst ja auch nicht. Ich glaube mir das selbst auch nicht. Das ist so ein Hin- und Hergerissensein, weil das mit diesem mini-schwarzen Loch, was die da meinten, das könnte theoretisch eine Zeitmaschine dann sein. Also so würde das wirklich, also das sagen ziemlich viele, vorher habe ich mich später mal ein bisschen gekümmert. Also wenn dann ein schwarzes Loch hat am ehesten was mit Zeitreisen zu tun. Und da meinten die eben, sie hätten ein mini-schwarzes Loch dabei gehabt. Und damit würde
schwarzes Loch to go.
Ja, irgendwie sowas. Also, wie gesagt, ich kann das auch nicht so richtig nachvollziehen, wie das dann dauerhaft, also für mich war das auch mega unlogisch alles, aber ich habe es eben einfach nicht verstanden. So sehr bin ich da einfach nicht bewandert in der Hinsicht. Aber eben diese, um jetzt nochmal darauf zu kommen, ob es meine Realität ist oder was ausgedacht ist oder eben eine objektive Realität ist, da würde ich eben einfach nur sagen, naja, es ist eben das, wie ich es erlebt, gesehen und gefühlt habe, tatsächlich, also echt in meiner realen Erinnerung. Allerdings stand ich da unter schwerst Valium und härtesten Schmerzmedikamenten und hatte auch ein bisschen verzerrte Wahrnehmung. Ich konnte mich ja kaum bewegen, ich lag ja im Bett. Also ich bin da nicht irgendwie zu dem hin, hab den angefasst, das habe ich alles nicht gemacht. Und das war schon super krass, irgendwie das so zu erfahren. Und die waren ja auch nicht stundenlang bei mir. Dass diese Zeitreisenden waren eben, also auch nicht super kurz, die waren vielleicht eine gefühlte Viertelstunde, konnte ich mit denen eben reden und eben auch darüber reden, was ich dann möglichst machen soll, damit die in ihrer Zukunft die Menschheit retten, obwohl die ja gar nicht mehr wieder zurück konnten und sowas, weißt du, weil die ja auch, das hatten sie ja auch erzählt, dass die sowieso dann da bleiben werden oder noch weiter zurückreisen oder sowas. Also ganz verrückt. Also ich glaube mir das selbst nicht so hundertprozentig, aber es ist für mich real erlebt. Also es ist wie so ein, ich weiß nicht, ob man durch Drogen vielleicht sowas mal erzeugen kann auch oder so, wahrscheinlich schon, so dass man das irgendwie als wahre Empfindung erlebt oder sowas. Aber ich war ja nicht, ich stand ja da nicht unter Drogen, ich stand unter härtesten Medikamenten tatsächlich, so, ne? Aber was ja auch Drogen sind eigentlich.
Ja. Wie komme ich da jetzt da wieder raus? Ich glaube, du kannst es dir nur selber beweisen, indem du an dieser Maschine arbeitest und sie wirklich entstehen lässt, weil viele Wissenschaftler, die etwas bewiesen haben, wurden von ihrer Zeit damals auch als verrückt eingestuft.
Das stimmt.
Das stimmt. Weil, wie ich das schon vorher gesagt habe, manchmal, was ist die objektive Realität? Also das wirklich es ist und was ist meine gefühlte Realität? Das ist so die eine Sache. Und ich glaube, da kommen wir auch keinen Punkt. Ich glaube, da sind wir 2 Stunden im Gespräch, oder 3, 4, 5, 6, 7.
Auf jeden Fall.
Meine Frage wäre noch, hast du Angst vorm Tod?
Ich habe überhaupt keine Angst mehr vorm Tod. Also 0,0. So, also ich habe eben noch ziemlich viel mehr Sachen, aber du hast schon recht, man würde vom Hundertsten ins Tausendste kommen.
Voll. Ja. Und das Ding ist halt einfach, damit ich halt weiter bei meiner Realität bleibe oder bei unserer Realität und auch bei der Realität der HörerInnen, ist es halt so, wenn ich es von außen halt höre, ist es eher so, dass du sprichst ja mal vom Quintessenz aller Seelen oder auch teilweise jetzt gerade von Gott, dann hört es sich für mich an wie etwas, woran man sich festhält, weil man muss ja immer noch den ausschlaggebenden Punkt, du hast da krasse Nahtoderfahrungen gemacht, du wurdest 5-mal wiederbelebt und irgendwas in deinem Körper oder deine Seele an sich fühlt sich an, man braucht seinen Halt, um sich an etwas festzuhalten, um wieder zurück ins Leben zu kommen, weil ich meine, das, was du erlebt hast, klingt halt wie, so wie du es erlebt hast, wie, ey, krass, der müsste eigentlich schon längst tot sein. Und wir als Agnostiker sind dann so, wenn du dann über Zeitreisen sprichst und über das, was halt dann passiert ist, wirkt es mehr wie deine in dem Moment erlebte Realität, aber nicht wie die objektive Realität, in der wir uns halt auch befinden.
Ja, das stimmt. Ja, also ich bin eben auch, im Endeffekt bin ich von der Definition her auch am ehesten immer Agnostiker gewesen, muss ich schon ehrlich sagen. Habe ich ja auch zu Anfang schon erwähnt, dass ich eben nicht unbedingt an die Religion an sich geglaubt habe, die ich da wegen der Konfirmation und so voll durchschritten bin. Aber ich weiß es nicht. Also ich bin schon auch immer so sehr wissenschaftlich und eben so Nachweise zu empfangener Mensch gewesen oder bin es auch immer noch. Und deswegen habe ich, glaube ich, in diesem Zustand, in dem ich war, in dem ich das Verrückte oder eben auch was ich auch immer erlebt habe, bin ich ja eben da dann so weit wie möglich auf die Schliche gegangen. So. Und auch eventuell bin ich der ganzen Sache auf die Schliche gekommen. Ich kann es eben nicht sagen. Ich sage einfach nur, was ich vorhin meinte, was wäre denn, wenn es wirklich doch alles real gewesen ist? Weil ich bin meinem eigenen Empfinden gegenüber auch agnostisch. Also ich weiß es eben nicht genau. Aber was ist wenn? Und diese Möglichkeit des Wenns, die werde ich dann eben versuchen, doch schon noch irgendwie rauszufinden. Ich habe sogar das DESY-Institut, ohne dann von meinen Gotterfahrungen zu erzählen, einfach nur diese Maschine beschrieben. Die haben mir sehr nett geantwortet darauf auch. Und haben auch einen längeren Text zurückgeschrieben und so, aber meinten eben, es wäre zu teuer, diese Maschine mal eben einfach so zu bauen. So. Und da die das jetzt nicht direkt nachweisen können, dass die funktioniert, wäre das eben nicht so möglich, leider. Naja, so, ich bin da schon noch ein bisschen da dran, so. Aber ich habe auch ein eigenes Leben, ne? Also ich arbeite jetzt auch wieder als Kameramann in einer inklusiven Filmproduktionsfirma und so. Und will auch mein eigenes Leben natürlich weiter in der Realität, in der echten Realität leben. So. Und deswegen ist das schon auch so, ja, ich glaube da schon noch eventuell ein bisschen dran, aber an mein Leben glaube ich noch mehr, so an das reale Leben.
Ich finde, das ist ein schöner Abschlusssatz.
Ich finde auch, das ist ein schöner Abschlusssatz.
Finde ich auch.
Um das jetzt mal vollkommen rauszureißen, wir haben eine Playlist.
Ja.
Die heißt Astra Colada Nachtasyl. Oh. Und da wünschen wir uns immer ganz großartige Songs drauf. Und ich habe für heute auf jeden Fall die neue Single von Großstadtgeflüster, Icke, ein 4,50 Meter langes Teil, ein 4,50 Minuten langes, geiles Epos, was hinter in so 30er, 40er Jahre Chanson endet. Großartiger Song, hört euch den bitte an. Und dann wünsche ich mir noch von Tanita Tikaram, kennst du die noch?
Nein.
Großartig, Good Tradition.
Cool, ich wünsche mir von Xavier Rudd, weil ich den gestern im Stadtpark gesehen habe, Follow the Sun.
So. Okay. Darf ich mir auch was wünschen?
Ja, klar, ja. Sicher.
Von Bill to Spill, das Lied K.
Oh, guter Song.
Ja, Carlo.
Vielen Dank.
Carlo mit K. Dann bedanke ich mich erstmal für den Mut, dass du mit uns in das Interview gegangen bist und auch etwas angesprochen hast, wo man auf jeden Fall weiß, dass ein Großteil der Personen, die das dann vielleicht auch hört, vielleicht auch erstmal denkt, ist nicht meine Realität.
Absolut, verständlich.
Ich wünsche mir aber für dich, dass in irgendeiner Form, was da auch immer passiert ist, was du und wie du das halt erlebt hast, dich nach vorne bringt oder auch generell die Gesellschaft nach vorne bringt, wie du es auch immer nutzen wirst.
Ja.
Also, vielen Dank für dieses
Hat offen, mir großen ehrlich, Spaß gemacht, vielen mit Dank. Euch hier zu reden. War sehr toll.
Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag.
Hören
uns nächste Woche Donnerstag wieder.
Donnerstag.
Was auch immer wir da machen werden. Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Tschüss. Ich bin dabei. Grüße. Tschüss.